Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Hi, hier ist Lena aus dem Redaktionsteam. In dieser Podcast-Folge ist Mandy Vandenborg unser Gast. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Tiersuche und arbeitet dafür mit ihrer Hündin Milka zusammen. Mandy erzählt von der Suche nach einem exotischen Zootier und einem vor einem Supermarkt entführten Hund. Sie gibt Tipps, wie du dich am besten verhältst, wenn dein Hund plötzlich weg ist, womit jeder Hundefreund im Fall der Fälle den Suchhunden die Arbeit erleichtert und warum ihr insbesondere Aufklärung rund um Hundesenioren am Herzen liegt. Los geht's! Es geht heute ja um die Tiersuche.
Genau.
Wie bist du denn persönlich zu dem Thema gekommen und wann war das?
Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, und zwar war das 2011, glaube ich, durch meine tatsächlich alte Hündin, durch die Feline. Damals war es so, dass ich also diesen Hund tatsächlich angeschafft habe, weil ich unbedingt Agility machen wollte und sie dann auch echt von der Pike auf ausgebildet dahin. Und als ich dann die Begleithundeprüfung in der Tasche hatte und hätte auf das erste Turnier starten können, da war es dann so, dass ich überlegt habe, oh nee, eigentlich möchte den Hund nicht so gerne kaputt machen von den Knochen her, und habe dann alles geschmissen und habe nach einer Alternative gesucht, und das war dann tatsächlich das Mantrailing, was mir eine Trainerkollegin empfohlen hatte. Und damit habe ich dann angefangen, und Feline war da von Anfang an sehr begeistert von, sehr viel Willen zur Arbeit mitgebracht, also das war schon sehr, sehr cool. Und dann haben wir das eine ganze Weile gemacht, also ich glaube so circa ein Jahr, und irgendwie kontaktierte mich dann eine Bekannte, die ich noch kannte vom Agility, und fragte mich dann am Telefon, ob ich das Mantrailing noch machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und dann sagte sie, ja, irgendwie eine Freundin hätte sie kontaktiert, die ist bei der Tierrettung, damals in Essen noch. Und die hätten gerade einen Fall reinbekommen, dass ein Hund angefahren worden ist an der Kreuzung. Und die finden den aber nicht, ob ich den denn nicht mit dem Hund suchen könnte. Und damals war ich tatsächlich noch sehr, sehr blauäugig und habe dann mal spontan gesagt, klar, kann ich mal ausprobieren. Und dann hat mein Mann mir quasi also die ganzen Utensilien zum Suchen gebracht, also Suchgeschirr, Leine und so weiter. Und dann bin ich in Begleitung mit der Tierrettung quasi da losgelaufen. Also wir haben dann an dem Ort angesetzt, wo tatsächlich der Unfall passiert ist, und Feline hat dann die Spur aufgenommen. War auch tatsächlich sehr erfolgreich. Also es war irgendwann im Sommer, es war sehr warm. Wir sind dann einmal durch Essen-Stähler gelaufen, dann durch Siebental, der ein oder andere kennt es ja vielleicht aus Essen, und sind dann letzten Endes an einem Gebiet gelandet, also an einer großen Kreuzung. Da verlor sich erstmal so die Spur, also gefühlt für mich. Später stellte sich dann heraus, dass der Hund genau in diesem Bereich war, und zwar sich an einem Garagenhof verkrochen hatte. Und der Besitzer saß da dann die halbe Nacht, und dann kam der Hund tatsächlich auch raus. Hatte Gott sei Dank bis auf ein paar Prellungen nichts und konnte dann glücklich wieder nach Hause. Und das war dann so bei mir, da hat es gefunkt. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja toll, wenn man damit auch was Schönes machen kann, also den Leuten helfen kann, dann soll das wohl so sein. Und ja, und dann habe ich ganz viel angefangen, mich über das Thema zu informieren. Das war damals tatsächlich noch sehr jungfräulich. Das haben noch nicht viele Leute gemacht, und es gab auch wenig Informationen, sodass ich da tatsächlich schon ein bisschen graben musste. Also das war so der Grundstein.
Hat Feline da gar nicht mit der Wimper gezuckt, dass sie jetzt nicht den Zielgeruch von einer Person, wie sie es sonst gewohnt war, vorbereitet bekommen hat, sondern dass es dann plötzlich was anderes war?
Nee, hat sie nicht. Ich habe keine Unterschiede entdecken können, und ich kann das auch tatsächlich heute noch nicht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich trainiere ja auch Hunde, also für unseren Verein. Und also es gibt wirklich ganz wenige Hunde, die da echt so Unterschiede machen. Ich habe jetzt an meiner Nachwuchshündin, der Milka, festgestellt, die sucht tatsächlich lieber Katzen. Und wenn ich einen Geruchsartikel habe von einer Katze, dann riecht sie schon sehr viel intensiver an. Also das heißt, also dann steckt sie ihre Nase wirklich so richtig in die Tüte rein. Und du merkst halt, also wenn es wirklich mal so ein besonderer Geruch ist. Also wir hatten einen Einsatz im Zoo in Dortmund, weil dann ein Stachelschwein weggelaufen war. Und haben das gesucht. Und das war auch ganz spannend, wie die Hunde damit umgegangen sind. Also das ist dann schon was anderes, ne? Weil das ist ein viel, viel intensiverer Geruch. Also da brauchst du eigentlich noch nicht mal irgendwie einen Geruchsartikel. Das riecht schon so intensiv. Da brauchen die Hunde gar nicht erst ihre Nase irgendwo ins Glas oder in die Tüte stecken. Das kommt dir schon so entgegen.
Es ist bemerkenswert. Gerade im Zoo ist es ja auch nicht so, als wäre da nur ein geruchsintensives Tier.
Ja, das war tatsächlich auch so. Wir haben an dem Tag 3 Hunde mit am Start gehabt, weil wir ja nicht wussten, also wie sich das gestaltet. Der Zoo hatte ja schon geschlossen. Und das war tatsächlich auch so, dass die Hunde alle mega motiviert waren und trotz der warmen Temperaturen, die wir an dem Tag hatten, sehr, sehr zügig unterwegs waren, sodass wir sie teilweise schon echt ausbremsen mussten.
Wo hat sich denn das Stachelschwein versteckt gehabt?
Das Stachelschwein war tatsächlich an einer Stelle, die relativ unzugänglich war, also in so einem Bereich A, wo eine Baustelle war, wo gerade neu gebaut worden ist. Da konnte man jetzt halt auch nicht überall so durch, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Und zusätzlich gab es da halt auch noch ganz viel Gestrüpp. Und die Hunde haben dann letzten Endes eigentlich nur einen Bereich eingegrenzt, wo wir dann gesagt haben, hey, da ist es. Also am besten ist, entweder stellt ihr eine Lehmfalle auf oder ihr zieht halt Schleppen mit irgendeinem Geruch. Jetzt kennen wir uns natürlich auch mit Stachelschweinen nicht so wahnsinnig aus, wissen jetzt nicht, was die futtertechnisch gerne mögen. Die haben das dann auch versucht, das hat aber nicht funktioniert. Also es ist nicht zurückgelaufen ins Gehege, ist dann erstmal an der Stelle geblieben und am nächsten Tag hat man dann auch da auf dem Weg also Stacheln von dem Stachelschwein gefunden. Und dann ist es aber weitergelaufen durch den ganzen Zoo. Und irgendwann hat er dann ein Wärter mal gesagt, ja, das habe ich heute Nacht gesehen, also ist irgendwie aus dem Zoo raus. Und dann in eine benachbarte Siedlung gelaufen tatsächlich. Dann ist man auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat dann informiert. Und wir arbeiten mit einer Organisation recht erfolgreich zusammen mit der Dogmentierrettung aus Leverkusen. Und die haben den Fall dann quasi übernommen und haben letzten Endes die Falle gestellt und konnten das Stachelschwein dann auch sichern.
Ende gut, Schweinchen gut, sehr schön.
Ja, das war schon eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
Also es ist nicht immer klassisch irgendwie entlaufener Hund oder vermisste Katze, oder?
Nee, tatsächlich, also das ist so der Standard, ne? Also Hund, Katze. Katze kommt also wirklich mega häufig als Anfrage rein, suchen wir aber tatsächlich eher selten. Bei Hund eher häufiger. Aber es kommt tatsächlich wirklich alles rein. Also ich persönlich habe schon Schildkröte, Bartagame gesucht, ich habe auch schon Kaninchen gesucht. Im Training hat man die Möglichkeit, mal Esel zu suchen, das war auch ganz spannend. Dann hatte ich im Einsatz hier tatsächlich bei mir um die Ecke Pferd. Also es geht wirklich tatsächlich alles.
Jetzt ist ja natürlich ein Kaninchen theoretisch eigentlich ein Beutetier, so für einen Hund. Wie lässt sich das vereinbaren, dass man nicht das gesuchte Tier aus Versehen irgendwie noch weiter von sich wegtreibt, weil es natürlich wahrscheinlich Angst vor dem Hund haben könnte?
Das ist generell ein sehr interessantes Thema und ein sehr spezielles Thema, weil die Gefahr natürlich immer besteht. Also das ist nicht nur bei einem Kaninchen, also bei einem, ich sage jetzt mal, typischen Beutetier für so einen Hund, sondern tatsächlich auch bei Hund und Katze gegeben. Weil in der Regel ist es tatsächlich so, dass wenn die Tiere entlaufen, sind die ja eh schon in so einer Ausnahmesituation. Das heißt also, Angst haben die in der Regel sowieso. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig agieren. Das heißt also, wir beobachten natürlich im Training sehr genau. Also wir trainieren ja auch schon mal auf Tier. Wie die Hunde sich da verhalten, wie sich so ein Anzeigeverhalten der Hunde gestaltet. Da schauen wir sehr genau drauf und versuchen natürlich dann auch entsprechend einzugreifen. Und ist natürlich klar, dass ich sag jetzt mal, mit einem sehr jagdlich ambitionierten Hund sollte ich vielleicht nicht unbedingt das Kaninchen suchen, weil der verfällt dann tatsächlich schon eher mal in so ein Jagdverhalten als einer, ich sag jetzt mal, der total gechillt, ist. Das Kaninchen war damals mit Feline zusammen. Für die war das jetzt überhaupt gar kein Thema. Die fand solche Sachen zwar immer interessant, aber das war jetzt nie so, dass sie da jetzt mega Gas gegeben hätte. Und das Kaninchen hatte sich auch in der Erde vergraben. Also es war jetzt noch nicht mal großartig unterwegs. Das war auch sehr spannend.
Was für Menschen und was für Mensch-Hund-Teams kommen, um da mitzumachen?
Ja, verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere. Wir sind ja leider Gottes nicht ganz so viele bei uns im Team. Also wir wünschen uns natürlich immer noch sehr viel Unterstützung, insbesondere gerade in der telefonischen Beratung. Weil das ist tatsächlich so ein Großteil, der unsere Arbeit ausmacht. Und bei den Einsatzhunden und Menschen haben wir also von Leuten, die ich kennengelernt habe, tatsächlich über den Tierschutz, also über Tierschutzvereine, über Leute, die ich mal auf einem Seminar kennengelernt habe, wo man gemerkt hat, da sind gleiche Interessen vorhanden und das ist ja eigentlich schön wäre, wenn man zusammen interessiert, bis tatsächlich also zu Leuten hin, die selber einen Hund quasi mal vermisst haben, also ihren eigenen Hund, der entlaufen war, also einer ihrer Hunde, und die heute jetzt Teil des Teams sind und mit dem Zweithund quasi bei uns ja, Einsatzträger sind.
Du hast ja auch mit der Milka, die aus dem Tierschutz selber kommt, die Ausbildung absolviert und arbeitest mit ihr. Wie würdest du denn sagen, ist es eine Aufgabe für Milka, die ihr geholfen hat oder die ihr Spaß macht? Hat sie irgendwie, hat sie gezeigt, dass sich dadurch auch das ein Leben in Deutschland bei ihr so ein bisschen dann dadurch noch verbessert hat oder ihr geholfen hat? Oder würdest du sagen, sie war eh von Anfang an eigentlich eine ziemlich sichere Hündin, die einfach auch frei und fröhlich da auf diese Aufgabe zugegangen ist?
Also Milka kommt ja aus Zadar in Kroatien, aus dem Shelter. Das Shelter kenne ich halt auch schon sehr lange Zeit, weil wir da mal einen Hund hingebracht haben, der aus sehr, sehr schlechter Haltung kam und den wir quasi befreit haben. Ich habe sie natürlich schon ein bisschen gezielt ausgewählt. Also eigentlich war der Plan gar nicht da für zu der Zeit noch dritten Hund. Ich habe mir aber zu der Zeit schon gedacht, eigentlich wäre es ja ganz schön, noch einen weiteren Hund für die Arbeit zu haben, weil Feline war dann schon in einem Alter, wo man sagt, okay, irgendwann wird sie ja in Rente gehen und dann ist gut, einen Nachwuchshund zu haben. Und bei diesen drei Hundewelpen, also es waren Geschwister, die da gerade frisch ins Shelter reingekommen waren, habe ich natürlich schon so ein bisschen geschaut, A, nach der Größe, also klar, jeder hat natürlich so ein bestimmtes, ich sag mal, Beuteschema, was ihm gut gefällt. Und ich wollte gerne einen Hund haben, der so ein bisschen eine Mischung ist aus Jagdhund und Hütehund. Weil ich hatte ja den Hütehund, also den Australian Shepherd, die Feline. Und ich habe gedacht, also in der Kombination mit Jagdverhalten, also aus einem Jagdhund, könnte das ganz gut sein für die Suche. Und als ich die Milka das erste Mal aus dem Zwinger da rausgeholt habe und auf dem Schoß hatte, habe ich relativ schnell gemerkt, dass die von vielen Sachen relativ unbeeindruckt ist. Also sie hat sich zum Beispiel von diesem ganzen Gekläffe rundherum im Shelter wenig beeindrucken lassen. Da hat sie sich dann einfach an mich angekuschelt und hat gesagt, okay, du wirst das schon regeln. Und dann dachte ich so, okay, das könnte was werden. Nichtsdestotrotz, also als sie dann da war, sie war ja dann noch sehr klein, da war sie, ich glaube, 8, 9 Wochen alt. Wir haben sie ja dann bekommen mit 12, 13 Wochen, also sie musste ja dann erst ausreißefertig gemacht werden, geimpft und so weiter. War es dann trotzdem so, dass sie natürlich erstmal mit diversen Umweltreizen in Kontakt kommen musste. Da hat sie sich aber auch sehr aufgeschlossen zugezeigt, aber sie hatte halt trotzdem so die ein oder andere Macke, ne? Also das hat sie heute noch. Insbesondere, also wenn wir trainieren und besitzen irgendwelche Statuen, Figuren in irgendwelchen Gärten, na, dann stockt sie halt schon mal und wird auch steif und sagt, hua, das ist aber jetzt gerade ganz gruselig. Aber ansonsten ist die eigentlich recht cool. Geholfen, hier klarzukommen, insofern sicherlich, also, dass unsere Bindung sofort dadurch gestärkt worden ist. Ich habe sie ja wirklich, also von Anfang an tatsächlich, also ich habe sie, naja, eine Woche, wenn man es so nennen möchte, ankommen lassen. Und dann habe ich sie aber auch direkt mit ins Training genommen. Ich glaube schon, dass ihr das geholfen hat, natürlich auch mehr Sicherheit zu entwickeln. Aber sie hatte auch Baustellen, die definitiv nicht beeinflussbar waren durch das Training oder die es besser gemacht haben. Also da mussten wir trotzdem parallel irgendwie dran arbeiten.
Wie können wir uns denn euer Training an sich vorstellen? Ist das so ein bisschen wie man hat ein Sandboard, in dem verschiedene leere Dosen sind und in einer Dose ein paar Katzenhaare? Oder wie funktioniert das?
Nee, also sowas wollen wir tatsächlich nicht. Also das ist ja eher so Scent Detection, also wo man quasi Gerüche unterscheidet. Also es gibt tatsächlich auch so Philosophien im Mantrailing, die also mit sowas anfangen, also mit Geruchsdifferenzierung und dahingehend erstmal ausbilden. Wir machen das nicht. Also wir starten quasi mit sogenannten Entdeckertrails. Das heißt also, wir lassen die Hunde von sich aus eine Idee davon entwickeln, was sie da eigentlich tun. Das heißt, wir starten ja auch in der Menschensuche, weil das natürlich fürs Training immer ein bisschen einfacher ist zu realisieren. Das heißt also, da ist ein Mensch, der legt einfach ein großes Kleidungsstück auf den Boden, geht total ruhig weg. Also der Hund sieht das auch nicht unbedingt und der wird auch nicht also irgendwie angeheizt mit Futter oder ähnlichen Sachen, sondern das läuft wirklich alles ganz ruhig ab und dann geht der, ich sag mal, 10 Meter vielleicht, 10, 15 Meter. Und geht dann vielleicht irgendwo so in so eine Einbuchtung rein, wo man sagt, okay, man sieht ihn nicht sofort. Sondern wird der Hund, der das lernen soll, da rangeführt an das Kleidungsstück. In der Regel sind die meisten Hunde eh neugierig und tun ihren Rüssel auf das Kleidungsstück. Damit haben sie dann natürlich den Geruch schon in der Nase und laufen dann einfach los. Und wir lassen den Hund einfach mal machen und gucken, was passiert. Und wenn er dann bei der Versteckperson ankommt, das ist ja dann keine Entfernung, dann feiern wir natürlich eine Riesenparty, sodass der Hund im Prinzip versteht sofort, das, was ich da am Anfang gerochen habe, das riecht ja genauso wie das, was hier am Ende ist. Und ich kriege ganz viele Kekse dafür. Das hat also für uns den Vorteil, also ich kenne ja viele verschiedene Ausbildungsmethoden, habe auch schon viel gesehen, mir viel angeguckt und viel ausprobiert, dass der Hund von Anfang an sehr viel schneller eine Verknüpfung davon hat. Ich glaube, fragst du 5 Leute, wirst du 5 Meinungen bekommen und jeder vertritt sicherlich seine eigene Philosophie. Wir haben damit die besten Erfahrungen gemacht, insbesondere dann, wenn du Hunde hast, die schnell hochfahren. Also für die ist es auf jeden Fall gut, so zu arbeiten und das ist unsere Herangehensweise.
Wie sehen dann die Schritte nach den Entdeckertrails aus? Also wie wird das Training intensiviert oder gesteigert? Oder ist es einfach so, dass man sagt, okay, heute ist die Person 10 Meter weg, morgen ist sie 20 Meter weg, nächsten Monat ist sie irgendwie so versteckt und irgendwie an einer anderen Stelle? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist schon so, wie du sagst. Also grundsätzlich wird natürlich die Traillänge gesteigert. Also bei Hundewelpen jetzt, ne, reden wir da immer über Schritte von 10 Metern oder 20 Metern. Ne? Also die müssen da wirklich langsam reinwachsen, weil die kleinen Hunde, die können ja auch noch nicht also sich so lange konzentrieren. Da macht man ganz gerne so 2, 3 Einheiten hintereinander. Da kommen sie erstmal ins Auto, dass sie wieder eine Zeit lang haben, um runterzufahren, um die Sachen auch zu verarbeiten. Und dann macht man in der Regel, wenn es gut läuft, nochmal einen zweiten Durchgang. Je nachdem, das muss man nochmal so ein bisschen entscheiden, wie der Hund so drauf ist. Was ja so ein bisschen so ein Irrglaube ist beim Mantraining, ist ja, dass die Leute immer meinen, umso länger der Trail, umso schwieriger ist der auch. Das ist aber tatsächlich nicht so. Man kann halt auch in einer kurzen Strecke viele Schwierigkeiten legen. Das heißt also, am Anfang lernt ja der Hund im Prinzip erstmal zu unterscheiden, dass er immer den frischesten Geruch verfolgen soll. Also es geht ja immer dahin, also es kann ja passieren, dass eine Person beispielsweise einmal links abgebogen ist, kommt wieder zurück und läuft dann nochmal rechts. Und dann soll ja der Hund nach Möglichkeit nicht links erst laufen und wieder zurück, sondern soll sofort nach rechts laufen. Und das muss man dem Hund natürlich beibringen. Und dann steigert man das, indem man solche Sachen wie hin- und zurücklaufen macht, indem man Kreise, also Loops nennt sich das bei uns, da reinlegt. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit von so einem Trail auch von dem Alter abhängig, von dem Untergrund, also Untergrundwechsel, untypische Abgänge auf den Trails, dann verschiedene Höhenlagen, Berg, Tal. Also da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren rein, also die so eine Trail, ich sag mal, schwierig machen. Also man kann auch 2 Kilometer geradeaus laufen und der Trail ist für den Hund strunzlangweilig und total easy, ne?
Ich denke auch gerade die Außenbedingungen, also wenn es zum Beispiel extrem heiß ist und es ist nur auf Asphalt und es ist trocken, dann wird es für die Hundenase ja mega schwierig, weil die ist ja darauf angewiesen, dass innen drin feucht ist. Und gerade auch dieses Schnüffeln, dieses intensive Arbeiten mit der Nase, also nicht dieses Riechen, was passiv funktioniert, sondern wirklich dieses Einatmen, Sortieren, Arbeiten. Das ist ja auch wirklich anstrengend für den Hundekörper. Also die können ja da bis ins Fieber hier rein sich aufheizen, wenn du zu intensiv und bei zu hohen Temperaturen arbeitest, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Also da sollte man auch gut hingucken. Und man neigt auch gerade im Einsatz, wenn man sehr ehrgeizig ist, dazu, solche Sachen ein bisschen außer Acht zu lassen. Deshalb versuchen wir immer möglichst also mit zusammen einem Suchhelfer in den Einsatz zu gehen, der dann auch genau auf solche Sachen achtet. Also dass man regelmäßige Pausen macht, dass man das nicht so aus dem Fokus verliert. Ne? Weil das kann unter Umständen also für die Hunde tatsächlich auch lebensgefährlich sein. Ne? Also gerade bei solchen heißen Temperaturen, da muss man schon gut aufpassen.
Lebensgefährlich ist ein gutes Stichwort. Das ist es ja auch oft, wenn tatsächlich jetzt ein Hund oder eine Katze entlaufen ist, für eben dieses Tier, das gesucht wird. Weshalb ihr ja auch sagt, für euch ist es sehr wichtig, Prävention zu betreiben, beziehungsweise die Menschen aufzuklären. Was würdest du denn sagen, ist besonders wichtig? Was ist zu tun, wenn jetzt zum Beispiel mein Hund weggelaufen ist? Wie habe ich mich am besten zu verhalten, um die größten Chancen zu haben, ihn heile wiederzubekommen?
Oh, wie viel Zeit haben wir? Also das ist tatsächlich so ein Thema, was man ein bisschen intensiver aufarbeiten muss, weil das kann man halt ganz schlecht pauschalisieren. Also grundsätzlich ist natürlich immer eine gute Idee, bei einem Hund erstmal an Ort und Stelle zu bleiben und dann darauf zu warten, dass der Hund wieder zurückkommt. Weil ich sag mal, insofern, dass der Hund eine ganz gute Bindung hat, der auch in einem bekannten Gebiet vielleicht entlaufen ist, kommen die meisten tatsächlich wirklich zum Entlaufort zurück. Jetzt muss man da natürlich ein bisschen differenzieren, weil der, ich sag mal, Labrador, der schon seit 10 Jahren in einer Familie lebt, tickt halt nicht genauso wie ein Angsthund, den ich gerade irgendwie aus Rumänien geholt habe, der in irgendeinem Kellerverschlag war, ne? oder als Zuchthund missbraucht worden ist. Also die sind halt schon ein bisschen unterschiedlich unterwegs und da muss man halt viele Sachen bei berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist das erstmal das A und O. Und wir raten natürlich, wenn die Leute bei uns anrufen, auch genau erstmal dazu. Deshalb ist immer ganz gut, wenn die sich sofort bei uns melden, weil dann können wir natürlich entsprechend auch eingreifen. Weil viele machen tatsächlich den Fehler, dass sie erstmal laut rufen, durch die Gegend rennen, versuchen den Hund damit wieder einzufangen. Und das ist genau das, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben, dieses Thema Treiben. Also das kann man nicht nur mit einem Suchhund, sondern das kann man tatsächlich auch mit Menschen machen. Und das ist natürlich ganz oft eine Vollkatastrophe, weil die Leute wissen das nicht und treiben ihren Hund also mit solchen Sachen ganz oft auf Straßengleise, weil der einfach in Panik immer weiter rennt. Weil der hört natürlich auch die Panik in der Stimme der Menschen, ne, und weiß dann überhaupt nicht mehr, was passiert. Er ist eh in einer Ausnahmesituation, ne, und je nachdem, also wenn es dann auch noch ein ängstlicher Hund ist, also kann das echt oft fatale Folgen haben.
Das heißt eigentlich, so schwer es ist, Ruhe bewahren. Erstmal an Ort und Stelle bleiben, jemanden wie euch kontaktieren, die dann am Telefon auch noch coachen können. Wenn man Glück hat, ist es irgendwie zu Hause in der Nähe passiert und man kann irgendwie vielleicht auch versuchen, eine Geruchsspur wieder zu sich nach Hause zu legen. Also kann man dem da irgendwie helfen sozusagen, wenn er sich mal wieder gefangen hat und nicht irgendwie völlig durch den Wind ist, das dann in die Nase bekommt?
Ja, grundsätzlich ist es aber erstmal so, dass also ein Hund auch an seiner eigenen Geruchsspur wieder zurücklaufen kann. Also das können die schon. Man kann das natürlich unterstützen, das empfehlen wir auch über sogenannte Geruchsschleppen. Insbesondere wenn der Hund von zu Hause verloren gegangen ist, also aus dem Garten entlaufen ist oder ähnliches, dann kann ich auch gezielt in den Geruch nach Hause legen. Das kann ich einmal machen mit meinem eigenen Geruch, also sofern der Hund mich schon etwas länger kennt und ich eine gute Bindung habe. Da kassieren, ich weiß, im Internet ganz viele lustige Tipps. Also man soll einen Bettlaken hinter sich herziehen, T-Shirt, Socken oder irgendwelche Sachen. Muss man aber nicht. Also kann man auch machen, indem man läuft, weil sonst könnten die Hunde uns ja gar nicht suchen. Also wir verlieren halt in jeder Minute, Sekunde im Prinzip auch Hautschuppen. Und das reicht dem Hund eigentlich auch, um dem Geruch zu folgen. Man kann das auch machen, indem man Futterspuren legt. Wir empfehlen ganz gerne solche Sachen wie Hühnerbrühe oder Leberwurstwasser. Das kann man auch machen, in der PET-Flasche füllen und dann einfach tröpfchenweise so nach Hause. Wichtig ist immer bei solchen Sachen, Straßen auszusparen, dass der Hund nicht mit seiner Nase andockt und dann nachher über die Straße läuft und gar nicht mehr guckt. Das wäre natürlich auch ziemlich dumm, wenn sowas passiert. Wichtig ist, glaube ich, noch, wenn man schon an Ort und Stelle steht, die relevanten Stellen zu informieren. Also dazu gehört natürlich in erster Linie erstmal die örtliche Polizei, die man informieren sollte, das Tierheim, das Tierregister, sei es Tasso Findefix oder irgendjemand Ähnliches, nachdem, wo man sein Tier gerade registriert hat. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und je nachdem, also wenn es im Bereich ist, ich sag mal Wald, Feld, Wiese, dann sollte man auch gucken, dass man gegebenenfalls den Jagdpächter kontaktiert, dass die halt auch einfach Bescheid wissen, dass es sich da nicht unbedingt um einen wildernden Hund ja handelt.
Absolut. Gibt es bestimmte Zeiträume im Jahr, in denen sich vermehrt Menschen bei euch melden? Oder ist es eher so ein immer mal wieder?
Insbesondere auf den Hund bezogen ist es tatsächlich so, wenn schönes Wetter war. Also wenn schönes Wetter war, gehen natürlich mehr Leute spazieren, als wenn es so uselig ist, wie zumindest bei mir gerade heute. Sodass du also da schon vermehrt Anrufe hast, also definitiv. Dann kommen natürlich klar diese klassischen Geschichten wie Silvester dazu. Also das ist ja tatsächlich in Deutschland echt eine große Katastrophe. Da mangelt es halt einfach an Kenntnis, an Sicherung der Tiere. Ne? Also es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die einfach mit ihren Hunden da unterwegs sind und die nicht vernünftig gesichert haben, gerade insbesondere diese ängstlichen Hunde. Auch Veranstaltungen wie Schützenfeste, Kirmes, also wo generell so Feuerwerk losgeht. Also das sind halt auch immer so Sachen, wo relativ häufig irgendwas passiert in der Umgebung, leider.
Es gibt ja verschiedene Vereine. Ihr seid einer davon, der die Tiersuche mit anbietet. Seid ihr da alle so ein bisschen miteinander vernetzt oder macht da jeder sein eigenes Ding?
Grundsätzlich gibt es ja erstmal einen Unterschied zwischen gewerblichen und ehrenamtlichen Anbietern. Also es gibt ja auch Leute, die das Ganze tatsächlich selbstständig betreiben und dann entsprechend anbieten. Und es gibt also viele Vereine, die das halt ehrenamtlich machen, so wie wir. Viele von denen sind tatsächlich untereinander vernetzt. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir zum Beispiel mit der Dokumentierrettung auch sehr gut zusammenarbeiten. Die haben halt keine Suchhunde, sondern die machen halt eher so die, ich sag mal in Anführungszeichen, technische Tierrettung. Das heißt, das also Installieren von Wildkameras, die Überwachung von Futterstellen, das Aufstellen von Fallen. Wir haben zwar auch Fallen, aber wir sind da halt keine Profis drin. Ne? Und so ist es halt immer ganz gut, wenn man da in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeitet. Und genauso gibt es halt Leute, die, ich sag mal, hört man ganz häufig, diese Hundesuchhilfen betreiben. Das sind also eher diejenigen, die dann auch mal helfen beim Flyern oder die vor Ort helfen bei der Sicherung. Das ist ja das, was wir eigentlich nicht machen, weil man muss immer sagen, dass die, also Tiersuche mit Suchhund ist ja immer nur so ein Puzzlestein von der ganzen Tiersuche, ne? Also der quasi letzten Endes natürlich dazu beitragen kann, das Tier wiederzufinden, aber letzten Endes nicht immer der ausschlaggebende Punkt sein muss. Zumindest wir sind mit relativ vielen Organisationen vernetzt. Wir arbeiten auch mit einigen gut zusammen, mit anderen wiederum nicht so gut. Das ist, glaube ich, wie im normalen Leben, da muss halt einfach die Chemie passen.
Kannst du uns denn auf einen eurer Einsätze so gedanklich mal kurz mitnehmen, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können, wie das abläuft?
Ja, kann ich gerne machen. Also ein Fall, der, glaube ich, auch sehr berührend gerade in den Medien war eine Suche von einem Hund, der verloren gegangen ist, von einem älteren Herrn. Und zwar war der mit seinem Hund am Supermarkt und hat den Hund draußen am Rollator angebunden und ist dann einkaufen gegangen. Und als er wieder rauskam, war der Hund weg. Große Katastrophe natürlich, ne, insbesondere für den älteren Herrn, weil der Hund war tatsächlich so seine letzte Verbindung zu der verstorbenen Ehefrau. Und die Enkelkinder haben uns dann kontaktiert, haben den Fall dann geschildert. Dann empfehlen wir natürlich erstmal Dinge, die man tun kann. Also wir fragen dann, welche Stellen sind schon informiert worden, geben dann halt entsprechend Tipps. Und dann war natürlich relativ schnell klar, dass dann ein Suchhund hin muss. Einfach deshalb, weil dieser Hund konnte halt nur gestohlen worden sein. Bei so einem Fall können wir natürlich auch unsere Emotionen auch nicht ausschalten. Also ich persönlich bin immer, wenn es gerade insbesondere ältere Leute betrifft, bin ich tatsächlich auch emotional so ein bisschen gefangen. Da versuche ich dann natürlich auch immer vor Ort irgendwie zu unterstützen, wenn es geht. Auch mit Flyer erstellen, die aufhängen und so weiter. Weil ich immer denke, Mensch, also du wirst auch irgendwann mal alt und würdest dich auch freuen über solche Unterstützung. Und da sage ich vielleicht tendenziell schon auch immer eher ja, wir gehen da suchen, als vielleicht woanders, ne? Also wo man sagt, die kriegen das gut alleine hin. Bei dem Fall war es jetzt auch so, dass man auf der Überwachungskamera des Geschäftes, in dem der Herr einkaufen war, auch einen Täter sehen konnte, also der sogar mit dem Hund noch mal in den Laden reingelaufen ist, was sehr skurril war. Aber es hatte niemand gesehen, also wohin der dann verschwunden ist. Und jetzt war halt die Frage, die sich stellte, befindet der sich noch im Umkreis, der Hund? Oder ist er tatsächlich in ein Auto verfrachtet worden, in ein öffentliches Verkehrsmittel und wir müssen also die Suche ganz anders strukturieren? Und da bin ich dann hingefahren, bin unterstützt worden von einer Kollegin tatsächlich aus einem anderen Suchhundeverein, also mit denen ich auch zusammen trainiere. Und wir haben dann erstmal eine Sichtung überprüft. Das bedeutet, manchmal bekommen die Besitzer dann Meldungen, wo gesagt wird, hey, ich habe den Hund da und da gesehen. Dann kann man also mit dem Großartikel des Hundes, also in dem Fall war es, glaube ich, ein Stück von der Decke, einfach dahin fahren, lässt sich dann den Ort zeigen, wo das gewesen ist und kann den Hund ansetzen. Und da die Hunde ja so trainiert sind, dass sie eine Spur verfolgen, können sie halt sehr schnell entscheiden, gibt es da Geruch oder gibt es da keinen Geruch. So, und wenn es da keinen Geruch gibt, machen sie irgendeine Anzeige in der Regel. Entweder setzen sie sich vor oder sie gucken dich dann fragend an und sagen, hey, hier ist gar nichts, ne? Man merkt das auf jeden Fall relativ schnell. Das war das Erste, was wir getan hatten. Da war relativ schnell klar, okay, der ist da niemals gewesen, das muss ein anderer Hund gewesen sein. Und dann sind wir halt zu diesem Supermarkt gefahren, wo der Hund abhandengekommen ist und haben quasi dort mit den Hunden angesetzt. Und die Hunde haben sich beide nicht aus diesem Bereich gelöst. Jetzt muss man sagen, das ist ein sehr schwieriges Gebiet gewesen. Also Düsseldorf mit Hinterhöfen, große Häuser, die sehr hoch sind. Da reden wir über ganz viel, was geruchlich da passiert. Also da zieht es halt um die Häuser rum, da fahren viele Autos, da gibt es eine Straßenbahn, die da noch verkehrt. Ne? Also das ist schon ziemlich anstrengend für die Hunde, da zu arbeiten. Aber wir waren uns eigentlich relativ klar, also entweder muss er in irgendeinem der Häuser sein, oder ist von da tatsächlich mitgenommen worden. Da konnten wir natürlich jetzt mit den Hunden nicht so wahnsinnig viel ausrichten, weil dadurch, dass das Ergebnis jetzt nicht total klar war, ne, und wir nicht sagen konnten, hier ist er in ein Auto gestiegen oder hier ist er in die Straßenbahn eingestiegen, konnten wir jetzt nichts machen. Und also die Folge wäre ja auch gewesen, selbst wenn wir jetzt gewusst hätten, es ist die Straßenbahn, hätte man mit dem Hund in die Straßenbahn einsteigen müssen, also mit dem Suchhund, und hätte an jeder Station gucken müssen, gibt es hier Geruch oder gibt es hier keinen Geruch. Und das ist natürlich auch irre aufwendig und wahnsinnig schwierig für die Hunde, ne? Also jedes Mal ja, nein, ja, nein. Das macht die natürlich dann auch irgendwann so ein bisschen mürbe. Und deshalb haben wir uns dann auch entschieden, also andere Maßnahmen zu ergreifen, die letzten Endes auch zum Erfolg geführt haben.
Sehr schön, dann sind sie wieder vereint worden, der Herr und sein Hund.
Ja, es hat tatsächlich 6 Wochen gedauert. Also es hat sich später herausgestellt, dass der Mensch, der den mitgenommen hat, ich sag mal aus der Szene kommt, der den Hund dann auch am Bahnhof in Köln verkauft hat, weiterverkauft an jemand anders hat. Und wir haben wahnsinniges Glück gehabt, weil wir diese Suchmeldung sehr intensiv über die sozialen Medien gestreut haben und die Suche, als aus dem Großraum Düsseldorf nichts mehr kam an Meldungen, haben wir die Suche halt ausgeweitet auf umliegende Städte und haben dann großes Glück gehabt, dass jemand den Hund tatsächlich gesehen hatte. Und die haben sich dann bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, sucht ihr den noch? Und dann musste ich mich tatsächlich erst mal setzen, weil ich es nicht glauben konnte. Und es war dann aber tatsächlich so, dass es wirklich der gesuchte Hund war und wir dann gemeinsam mit der Polizei auch den Hund da rausholen konnten. Und dann ist er halt nach 6 Wochen wieder zu seinem Besitzer gekommen und es war ein großes Wiedersehen. Und wir haben uns danach auch nochmal alle getroffen, waren zusammen essen und haben natürlich das Happy End gefeiert. Und ja, der Besitzer ist sehr, sehr froh, also ist sehr, sehr glücklich, jetzt wieder mit seinem Hund vereint zu sein und ist jetzt, glaube ich, auch in Düsseldorf so ein kleiner Star.
Wie ist es denn, wenn ein Hund weggelaufen ist und ihr einen Geruchsartikel braucht, damit die Hunde für die Suche die Spur aufnehmen können? Was macht einen guten Geruchsartikel aus und hat man den automatisch immer irgendwie zu Hause oder müsste man sich da eigentlich vorbereiten?
Gut wäre es, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Also ich sag mal, bei dem Standardhaushund, der schon viele Jahre im Haushalt lebt, ist es in der Regel kein Problem, da eine Decke, was aus dem Kamm der Bürste zu finden, was man nutzen kann. Wird aber auch dann schwierig, wenn es weitere Tiere im Haushalt gibt. Und umso mehr Personen in dem Haushalt leben, das macht es dann auch schwierig, weil in der Regel ist es dann so, dass diese Geruchsartikel kontaminiert sind. Das heißt also, selbst wenn ich die Hundebürste irgendwo offen im Regal rumliegen habe und ich laufe als Mensch da vorbei, dann fallen ja immer wieder Geruchspartikel von mir dahin. Das heißt also, ich habe nie einen reinen Geruchsartikel, sondern ich muss dann damit arbeiten, was ich habe. Und das bedeutet für mich, wenn ich dann in die Suche gehe, dann brauche ich in der Regel alle Personen und alle Tiere, die mit diesem Geruchsartikel in Kontakt gekommen sind, mit am Start, damit der Suchhund die ausschließen kann. Also das heißt, die sind sogar so schlau, dass sie am Start gucken können, okay, welcher von diesen vielen Gerüchen ist jetzt gerade nicht da, was muss ich suchen? Man kann uns natürlich die Suche deutlich erleichtern, indem man schon diese Geruchsartikel erstellt. Also das heißt, das Einfachste wäre am besten natürlich Handschuh, Gummihandschuh anziehen und dann beispielsweise mit einem Kamm Fell auskämmen. Das sollte man natürlich nur dann machen, wenn man einen Hund hat oder eine Katze. Ja, wenn man mehrere Tiere hat, muss man den dann zwischendurch desinfizieren oder man nimmt am besten wieder einen neuen Kamm, dass man den wirklich so rein wie möglich hat. Dann kann man zum Beispiel Haare auskämmen, die packt man in ein steriles Glas, verschließt es, beschriftet es am besten mit dem Namen des Tieres und auch mit dem Datum, das ist ganz wichtig, weil man sollte diesen Geruchsartikel am besten, ich sag mal, so alle Vierteljahre erneuern. Also das heißt nicht, dass man den nicht mehr benutzen kann, aber es ist einfach besser, wenn man ihn erneuert. Und das sollten insbesondere auch die Leute machen oder auch gerne die Tierschutzvereine. Also die Hunde vermitteln hier in Haushalte und wo es doch das ein oder andere Mal passiert, dass so ein Tierschutzhund direkt bei der Übergabe entläuft. Da sind wir nämlich ganz oft aufgeschmissen und dann gibt es gar keine Geruchsartikel. Und das ist natürlich sehr schade, weil wir dann in diesen Fällen einfach nicht helfen können.
An alle, die jetzt zuhören, Hausaufgabe, ihr wisst, was zu tun ist, loslegen. Gibt es denn noch etwas, das du uns erzählen möchtest, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben?
Ja, ich habe tatsächlich so ein Herzensthema. Wir haben leider Gottes sehr viele Fälle gehabt von alten Hunden, die entlaufen sind und die man hätte wirklich einfach alle verhindern können, wenn man die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen getroffen hätte. Und das ist so für mich so ein Herzensthema, wo es mir ganz viel um Aufklärung geht. Und da würde ich natürlich gerne noch mal ein bisschen so einhaken.
Ihr hattet also einige Fälle, in denen es um alte Hunde ging, die verschwunden sind oder weggelaufen sind. War das da in dem Fall im Zusammenhang mit Demenz, also dass die Hunde einfach irgendwie nicht mehr mitbekommen haben, wo sie hin müssen? Oder wie kam es dazu, dass es so viele ältere Hunde waren, die gesucht wurden?
Das ist tatsächlich also viel im Zusammenhang mit Demenz. Alte Hunde verändern sich. Das muss man natürlich wissen. Und man darf halt einfach nicht davon ausgehen, dass das, was der Hund vor, ich sag mal, 5 Jahren gemacht hat, dass er das heute noch genauso macht. Also wir reden da wirklich über solche Fälle, wo ganz häufig die Hunde aus dem eigenen Garten entlaufen, weil man die mal eben nachts nochmal in den Garten gelassen hat, alleine, und dann stand vielleicht doch mal das Gartentürchen offen oder ähnliches und schwuppdiwupp war der Hund weg und man wundert sich. Und ich sag mal, auch wenn der Hund im Alltag vielleicht noch relativ fit wirkt, heißt es nicht also, dass er in der Nacht dann auch noch genauso ist. Also es passieren halt auch immer wieder Unglücke, dass Hunde dann in Teiche, in Swimmingpools fallen und da ertrinken. Das ist natürlich also dann ganz, ganz grauselig. Aber viel ist auch wirklich, also dass wir hinterher, warum auch immer, wenig Chancen haben, die mit den Hunden aufzuspüren, weil man uns dann erst zu spät kontaktiert, weil man dann in die entsprechenden Gebiete nicht kommt oder weil das Gebiet einfach total schwierig zu arbeiten ist oder halt schon ein Unglück passiert ist, ne? Und man muss halt einfach wissen, dass sich diese Hunde, die halt alt sind, ganz oft irrational bewegen. Das heißt also, wenn ich so einen Hund einfach mal draußen laufen lasse, dann merke ich relativ schnell, die Nase funktioniert nicht mehr so gut. Also der schafft das auch nicht mehr, so wie die jungen Hunde, anhand der Geruchsspur wieder nach Hause zu laufen. Die haben ja körperlich eine ganz andere Fitness. Und ganz viele von denen sind ja auch so, die laufen dann einfach bis zur Erschöpfung. Also die laufen und laufen und laufen. Und dann fallen sie unter Umständen einfach tot um, weil sie sich so verausgabt haben, weil sie nicht wissen, wohin. Da kommen ja ganz viele Faktoren zusammen. Die Nase funktioniert nicht mehr so richtig, sie hören nicht gut oder gar nicht mehr. Sie sind vielleicht auch schon blind oder können schlecht sehen. Oder dann auch dieses Thema halt Demenz. Also das ist ja nicht anders als bei Menschen auch. Die vergessen halt einfach Sachen, ne? Also sie vergessen, wo sie langlaufen müssen, wer ihre Besitzer sind, wo sie sich gerade aufhalten und so. Und das muss man halt einfach alles einkalkulieren. Und deshalb raten wir natürlich dazu, also für mich gehört an einen alten Hund in erster Linie einen GPS-Tracker. Also damit fängt man schon mal ganz viel ab. Der sollte natürlich auch immer aufgeladen sein. Ganz, ganz wichtig, sonst hilft er nicht. Das ist eins, was man machen kann. Und die alten Hunde gehören halt, wenn sie denn irgendwo unterwegs sind, an die Leine. Das ist ja für den Hund letzten Endes auch eine Sicherheit. Ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen mehr Augenmerk drauf hat und sich diese 5 Minuten Zeit nimmt und mit dem Hund zusammen in den Garten geht, nicht den halben Tag lang alleine da rumlaufen lassen, ne? Lieber mal noch ein Kindergitter irgendwo einbauen, damit der Hund nicht unkontrolliert aus der Tür laufen kann. Solche Sachen. Also man kann da wirklich ganz viel tun, um da einfach ein bisschen Sicherheit zu bieten und dann mit seinem Hundesenior wirklich noch einen schönen Lebensabend zu verbringen.
Übrigens, der Hund-Redaktion hat einen GPS-Tracker getestet im Herbst 2024. Den Artikel gibt es auf der Website, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Wie du es schon gesagt hast, Mandy, das Wichtigste ist A, er ist am Hund dran, B, er ist aufgeladen und C, ich habe die passende App, um ihn dann auch dementsprechend kontrollieren zu können. Ne? Für welches Modell ihr euch da entscheidet, sei euch selbst überlassen und der ganze Vergleich an Pros und Cons für die verschiedenen Modelle. Aber es ergibt definitiv Sinn. Am alten Hund, am jungen Hund, insbesondere auch am Tierschutzhund, der frisch aus dem Ausland zum Beispiel gekommen ist, oder der Hund, der generell frisch in die Familie gekommen ist.
Am jagdlich ambitionierten Hund?
Es kann eigentlich nicht schaden, einen dran zu haben, ne?
Nee, definitiv nicht. Und auch da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen Aufklärung betreiben, weil viele meinen, dass sie, wenn sie einen Apple AirTag da dran hängen, dass das eine super Sache ist und hilft. Nee, 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 liebe Leute, das geht nicht, weil man muss sich auch mit der Technik ein bisschen beschäftigen. Also so ein AirTag funktioniert halt nur, wenn auch irgendwo ein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät in der Nähe ist. Wenn der Hund aber irgendwo in der Pampas entläuft, wo keine Leute langkommen, dann hilft mir dieser AirTag halt auch nicht, ne? Also wir reden wirklich gerade über echte GPS-Tracker, die dann auch Positionen senden.
Mandy, ich sag vielen lieben Dank. Wo können euch denn Interessierte finden online?
Also wir haben einmal eine Facebook-Seite, die findet man in facebook.com/Such und Einsatz. Also das ist ja noch unser alter Name. Also wir hießen früher Such und Einsatz, jetzt heißen wir Such und Ruhe. Da findet man uns drunter und wir haben natürlich auch eine Webseite, die lautet www.suchhunde-ruhe.de und da findet man auch unsere Kontaktrufnummern.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.